Heute spreche ich mit David Döble. David unterstützt ambitionierte Studierende dabei, das Maximum aus ihrem Studium rauszuholen und dann gleichzeitig sich auch bei Top-Arbeitgebern in der Wirtschaft zu positionieren, sodass einer erfolgreichen Karriere nichts mehr im Wege steht. Und wir sprechen einmal darüber, wie er darauf gekommen ist, wie also seine unternehmerische Reise war. Und gleichzeitig sprechen wir aber auch darüber, wie du als Führungskraft Leistungsträger und High Potentials in deinem Unternehmen bestmöglich motivierst, beziehungsweise was du denen am besten liefern musst, damit sie sich bei dir wohlfühlen und damit du sie ans Unternehmen, an dein Team binden kannst. Viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge Schräder, und von mir gibt es erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Ich bin heute nicht alleine da, sondern ich habe heute auch jemanden dabei, der auch Menschen in den Fokus rückt. Ich habe heute David Döble bei mir. Hallo David, grüß dich.
Helge, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ja, stell dich doch am besten einfach mal vor, was sollte ich wissen, damit ich weiß, was du so machst, wer du so bist?
Ja, genau. Also ich würde mich in erster Linie als Mitgründer von Pumpkin Careers beschreiben. Das ist eine Karriereberatung für ambitionierte Studierende. Habe ich zusammen mit einem Studienfreund direkt nach unserem Studium gegründet. Wir haben beide in Frankfurt studiert, an der Goethe-Universität Wirtschaftswissenschaften. Ich habe schon in meinem Studium einen YouTube-Kanal gegründet, weil ich in meinem Studium einige Erfahrungen gesammelt hatte, was irgendwie Praktika sammeln angeht, was Stipendien angeht, was irgendwie Noten angeht, wo ich gemerkt hatte, dass da im Internet einfach Hilfestellung fehlt und mich viele Kommilitonen, Freunde, Bekannte gefragt haben, wie ich das denn alles so mache. So, und mit diesem YouTube-Kanal hat sich dann unsere Social-Media-Reichweite entwickelt, die wir auch benutzen, um quasi Marketing am Ende des Tages für unsere Karriereberatung zu machen. Ja. Uns gibt es jetzt seit 4,5 Jahren. Wir betreuen über 1.000 Studierende aktiv in unseren Coaching-Programmen, haben so 15 Mitarbeiter, verschiedene freiberufliche Coaches zusätzlich. Und jetzt über die letzten Jahre hat sich meine Social-Media-Präsenz dann ein bisschen weiter ausgebaut. Je nach Plattform sind es so 20.000 bis 100.000 Follower, die ich habe. Ich habe ein Buch geschrieben, nach ganz oben. Und als Letztes würde ich mal sagen, arbeiten wir noch mit Beratungen, Banken, Wirtschaftsprüfungen zusammen im Bereich Employer Branding, Talent Acquisition. Sei es, dass wir sie bei uns auf den Kanälen platzieren, sei es, dass wir sie unterstützen, wie sie sich eigene coole Profile aufbauen können, was sie im Recruiting-Prozess verbessern können, etc. Das ist so das was wir machen.
Cool. Jetzt hast du gerade was super Spannendes, finde ich, gesagt. Ich habe dann im Studium schon mal einen YouTube-Kanal gegründet und habe einfach mal so ein bisschen preisgegeben. Finde ich super. Aber wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich mache das einfach mal? Oder also, da kommt man ja nicht so einfach drauf, macht einen YouTube-Kanal.
Ja, gut. Ich hatte über das Internet jemanden kennengelernt, der hatte genau das Gleiche oder was Ähnliches gemacht wie Abiturienten. So, der hatte auch ein super Abitur geschrieben, hatte davor nicht so gute Noten gehabt. Und hat dann quasi sich mit Lerntechniken beschäftigt und hat darüber einen YouTube-Kanal gestartet, nachdem er mit seinem Abi mit 0,8 oder so fertig war. Und das kam halt sehr, sehr gut an. Der hat echt vielen Leuten geholfen. Der hatte dann auch so einen Videokurs, der hat sich sehr gut verkauft, und wir hatten ein paar Mal Austausch gehabt. Und dann war die Idee, ich mache quasi so ein Bewerbungstraining für seine Kunden sozusagen. So, oder für seine Community, ne? Und dann war quasi die Idee, ne, man startet irgendwie mit YouTube. Dann habe ich am Anfang, ich habe dann viel auch so über Bewerbungstipps gesprochen und so, weil ich da mich halt echt sehr, sehr ausführlich auseinandergesetzt hat. Und das ist ja etwas, was man in der Schule nicht so wirklich lernt. Ja. Das Problem allerdings hat irgendwie nicht so funktioniert. Also mir ist nicht so gelungen, mit so Bewerbungstipps irgendwie so eine Community aufzubauen. Mhm. Weil im Nachgang, ich weiß nicht genau, woran es lag, aber irgendwie, es hat einfach nicht funktioniert. So, ja. Und das habe ich dann irgendwie, ich habe dann so ein Dreivierteljahr, habe ich da versucht, dann immer so Bewerbungstipps zu geben, und wirklich jedes Video hat irgendwie 200-300 Aufrufe bekommen. Das Feedback war super. Die Leute, die meinen Kurs gekauft haben, die waren auch sehr zufrieden, aber es hat einfach niemand mitbekommen. So, und dann habe ich einmal ein Video gemacht, was ich gerne vor meinem BWL-Studium gewusst hätte. Und das kam extrem gut an. So, da haben so viele Leute dann kommentiert, hey, mach, wie sieht's da aus? Und dann hat sich das immer mehr in so eine BWL-Richtung entwickelt. Cool. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, das ist wirklich irgendwie eine Marktlücke. Da gibt's viele, die sich dafür interessieren. Habe dann angefangen, Interviews zu führen, verschiedene Berufsfelder vorzustellen, etc. Das heißt, die initiale Idee war so ein bisschen, okay, grundsätzlich Bewerbungstipps weiterzuhelfen, etc. Aber ich hatte noch nicht so diesen Community-Gedanken, für wen ich das mache. So, ne? Also da waren irgendwie Schüler, denen
Okay.
ich in der Ausbildung geholfen habe. Da waren aber auch Leute, die haben dann meinen Bewerbungskurs geholt, die waren Mitte 40 und haben die Branche gewechselt und wollten dann, dass ich ihnen dabei helfe, einen Lebenslauf zu erstellen. Es war keine klare Zielgruppe da. Und dann mit diesem BWL-Video, was ich einmal gemacht habe, das ist bis heute eines meiner Top-Videos auf YouTube mit über 180.000 Aufrufen oder so, was jetzt schon 6, 7 Jahre alt ist, was ich in meinem Studentenwohnheim aufgenommen habe. Da hat sich dann so zum ersten Mal so angefangen, diese Community in diese Richtung mit dieser Zielgruppe sozusagen zu entwickeln.
Ach cool, ja krass. Und dann hast du dann von YouTube aus quasi alles andere weiter aufgebaut. Und dann geht es ja wahrscheinlich, also YouTube ist ja eine gewisse Reichweite auch und Bekanntheit, die damit einhergeht. Und dann ging es weiter dann, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also ich glaube, ich habe dann irgendwann mal so einen Instagram-Account ein bisschen gemacht. Einfach, dass mir da Leute schreiben konnten. Das war noch, bevor es diese ganzen Reels und so weiter gab.
Hm.
Naja, ich meine, als BWLer war ich natürlich von Anfang an auf LinkedIn auch aktiv. Auf LinkedIn hatte ich mir immer ein bisschen schwer getan, da irgendwas zu posten, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass die Leute, die ich so in meinen Praktika kennengelernt hatte, das irgendwie dann doof finden. Aber irgendwann hat man dann auch mal auf LinkedIn gepostet und dann kam halt vor. Ich glaube, das war so 2022, kam dann TikTok. Ne? Also, ich meine, TikTok gibt es schon ein bisschen länger, aber da hat mir immer irgendwie Mitarbeiter gesagt, ja, du musst auch auf TikTok. Und ich so, weiß jetzt nicht. Und dann habe ich es aber mal ausprobiert. Und damals war es zumindest so, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Ich glaube, damals gab es bei TikTok so einen Anfängerbonus. So, wenn du angefangen hast, auf TikTok Videos hochzuladen, die ersten 2, 3 Videos haben einfach echt viel Reichweite bekommen. Und da hatte ich
Okay.
echt mit meinen ersten 2, 3 TikToks, hatte ich wirklich so 100.000, 120.000 Aufrufe jeweils.
Boah, krass.
Wo ich so irgendwie so, ne, das sind die Top 3 Jobs nach einem BWL-Studium, irgendwie sowas. Und da hatte ich halt echt auch recht schnell echt viele Follower auf TikTok. Und dann war eine Weile lang, also über, sag ich mal, 2021, 2022, war dann tatsächlich irgendwie so TikTok das, was am schnellsten gewachsen ist. Und die Leute von TikTok sind dann auf Instagram auch so ziemlich stark rübergeschwappt. Und jetzt gerade würde ich mal sagen, also YouTube ist immer noch das, wo wir am meisten Fokus drauf legen, weil, also jeder, der in unser Coaching kommt, kennt den YouTube-Kanal eigentlich. Sondern die schauen
Okay.
sich die Videos an, die schauen sich die Testimonials mit Kunden an. Häufig schauen die Leute seit Jahren die YouTube-Videos. So. Und irgendwann melden sie sich dann bei uns an. Aber TikTok und Instagram ist halt cool, irgendwie so Reichweite zu bekommen. Und gerade, also TikTok läuft irgendwie gerade nicht mehr so. Ich weiß nicht warum. Ich habe so das Gefühl, weil jetzt halt Instagram diese ganzen Reels und so weiter auch stark pusht, gehen die Leute wieder eher auf Instagram als auf TikTok. Und Instagram ist halt ganz cool, um irgendwie mit den Leuten auch so zu interagieren, Nachrichten zu schreiben, etc., was halt auf YouTube gar nicht geht.
Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, was hat dich denn motiviert, überhaupt deine Reise anzutreten, also loszulegen?
Gut, also ich meine, also es war bei mir so, es hat am Anfang von meinem Studium so dieser, ich sag mal, herkömmliche Karriereweg. Der bei uns auch immer im Fokus liegt, ne, mit Praktika machen, Stipendien bekommen, sehr gute Noten schreiben, sich dann auf einen sehr guten Berufseinstieg vorzubereiten bei irgendeiner großen Bankberatung. So zumindest als ich das gemacht habe, hat es sehr, sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen. Also ich hatte sehr starke Praktika, Stipendien, sehr gute Noten und. Und dann halt inspiriert da durch den anderen YouTuber, den Joe heißt er. Der halt da so ein Unternehmen mitgegründet hat, habe ich mir gedacht, okay, so, ne, damals war das Thema Unternehmertum noch gar nicht so vertreten irgendwie auf Social Media, wie es
Ja.
heute ist. Aber so ein bisschen den Gedanken hatte ich dann halt schon, okay, ne, das hat jetzt echt alles gut geklappt. Und dann ist natürlich ein Unternehmen zu gründen so die ultimative Herausforderung, was dann natürlich, wenn du gut bist, sich am meisten lohnt. So, ne, sowohl finanziell als auch irgendwie von dem Impact, den du haben kannst, von den Aufgaben, die du hast und. So, und das war dann halt für mich so ein bisschen auch so eine, ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Herausforderung zu sagen, okay, lass das mal versuchen. Weil die anderen Sachen haben jetzt schon so ganz gut geklappt, so und dann, okay, warum nicht das probieren? Das würde ich mal sagen, hat so ein bisschen den Anstoß gegeben. Und ich hatte mir halt gesagt, okay, na, jetzt bist du noch sehr jung irgendwie, du hast jetzt nicht so viel zu verlieren, wenn es jetzt irgendwie. Wenn du es jetzt 1, 2 Jahre nebenbei neben Studium probierst und es läuft nicht so, du kannst immer noch einen Rückfall becken.
Genau.
Wohingegen, wenn man jetzt irgendwie in einer sicheren Karriere ist und dann irgendwie was zu gründen, ist natürlich auch mit deutlich höheren Opportunitätskosten zumindest verbunden.
Absolut. Und wann ging es dann so richtig los für dich?
Ja, also richtig los ging es halt dann also wir waren Mitte 2019 mit dem Studium fertig. So, dann haben der Jonas, also mein Mitgründer und ich, Der Jonas hatte das quasi immer so ein bisschen mitverfolgt. Der hat auch noch deutlich mehr Praktika gemacht als ich. Der war irgendwie bei Firmen wie BCG, Roland Berger etc. noch in seinem Bachelor als Praktikant. Hat dann auch viele aus dem Investmentbanking kennengelernt und, zu denen ich jetzt nicht so den Kontakt hatte. Und dann haben wir halt gesagt, okay, komm, wir schauen mal, ob wir irgendwie unser Wissen so bündeln können, ne? Weil ich hatte gewisse Sachen, aber er hatte halt gewisse Sachen, von denen ich keine Ahnung hatte. So. Und dann haben wir das so gebündelt, haben dann auch noch so einen Investmentbanker mit hinzugezogen und haben dann so Offline-Workshops gemacht an den Unis. So, damit haben wir das so getestet. So, und diese Offline-Workshops, die kamen halt sehr, sehr gut an. Und da haben wir dann gemerkt, okay, das ist vielleicht etwas, aber diese Offline-Workshops, das war halt, die hatten halt total viele Nachteile, weil es war sehr teuer von der Organisation, die Leute mussten anreisen, wir hatten nur einen Tag Zeit und wir hätten die Leute eigentlich noch denen viel mehr erzählen können, wir hätten die am liebsten noch länger begleitet, haben dann gesagt, okay, das Format ist geil, die Inhalte sind geil, aber man kann es doch besser machen, wenn man es halt online macht. Ja. So, und dann haben wir quasi uns irgendwie so, die Workshops waren irgendwie Oktober, November oder so, und dann haben wir uns November und Dezember eingesperrt und haben quasi so ein Online-Programm zusammengebastelt. Hatten in der ersten Version hatten wir irgendwie so 40 Stunden an Videos und dann gab es 4 Live-Calls pro Woche. So, inzwischen haben wir hunderte Stunden an Videos und irgendwie über alle Programme hinweg, glaube ich, über 15 Live-Calls pro Woche und so weiter und so fort. Ja. Also inzwischen ist es nochmal deutlich, deutlich stärker ausgebaut, aber das war quasi so die erste Version. Und damit sind wir dann Anfang 2020, also Januar 2020, haben wir die Firma gegründet und haben das mal, sind damit an den Start gegangen. Und dann, sag mal so im Februar, März, hatten wir dann über 100 Leute schon in dem Coaching drin, haben dann nach einem Büro uns umgeschaut und das war dann so wahrscheinlich der Moment, wo es dann so richtig losging, würde ich mal sagen.
Ja, dann ging es ja auch, also richtig, wenn du sagst, du hast von Januar bis März schon über 100 Leute drin gehabt, das ist ja schon ein Initialstart, ne? Also.
Genau, also es war halt echt cool, ne? Also ich meine, ich hatte damals auch schon so 10.000 Abonnenten, ne? Und ich habe die dann halt, und ich meine, es ist halt, wenn man wirklich diese Ziele hat, die unsere Kunden halt haben, dann ist halt ein ultra krasser Mehrwert, sowas zu haben. Ja. Und bis dahin gab es halt sowas nicht mal ansatzweise. Und es gab halt ganz viele Leute, die darauf Lust hatten. Und und ich meine, wir haben das wahrscheinlich dann auch ganz gut präsentiert und so weiter. Und das kam dann auch sehr gut an, ja.
Cool, echt schön. Was musstest du jetzt so lernen dabei auf dem Weg, gerade jetzt, wo ihr dann selber selbstständig als Unternehmer wart, wo du dann auch gar Mitarbeiter einstellen musstest, wo du Führungskraft warst, was waren da so die Dinge, die du lernen musstest?
Och, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel, über das man sprechen kann. Also ich glaube, was schon jetzt ein sehr wichtiges Learning ist, ist so dieses Thema Verantwortung, ne? Also dass man am Ende des Tages halt, ich meine, man selber hat den Mitarbeiter ausgewählt, hat ihn eingestellt, hat ihn eingearbeitet, hat gesagt, was zu tun ist, was nicht zu tun ist. Und wenn der Mitarbeiter dann irgendwelche Fehler macht, ist eigentlich immer die eigene Verantwortung. So, ne? Und das ist dann schon, also das lerne ich bis heute, dass man am Ende des Tages halt an allem schuld ist. So, ne? Und das ist dann natürlich schon sehr anstrengend und nervenaufreibend, wenn man sich da selber in die Verantwortung nimmt und dann sagt, okay, warum habe ich hierfür noch kein System? Und okay, warum gibt es hierfür noch keine klare Richtlinie? Und das ist etwas, was, also das habe ich, glaube ich, in den ersten ein, zwei Jahren habe ich dann halt oft auch, also das ist der Jonas dann deutlich besser gewesen, aber ich so für meinen Bereich dann viel halt so einfach das nicht so wirklich systematisch irgendwie aufgebaut. Hat auch natürlich Vorteile, weil du irgendwie, man sich dann selber so mehr in seine Geniezone konzentrieren kann, ne, anstatt dass ich da jetzt irgendwie mir eine halbe Woche Blog, um irgendwelche Checklisten zu erstellen und zu kontrollieren, mache ich dann lieber coole Vlogs und was weiß ich. Mhm. Aber dadurch ist dann halt irgendwann, erreichst du dann halt so eine Größe und dann ist alles chaotisch oder dann geht ein Mitarbeiter, ein neuer Mitarbeiter fängt an, dann merkst du, okay, du hast gar nichts, mit dem du den gescheit einarbeiten kannst und so weiter und irgendwann rächt sich das halt. So, ja. Und das heißt jetzt irgendwie so, vor allem über das letzte Jahr war halt bei mir dann sehr viel oder ist aktuell immer noch so ein größerer Fokus auf das Thema Systeme bauen, Schulungen einrichten und, um halt weniger von so impulsgetriebenen Sachen hin zu mehr Routine, Systemen, Richtlinien etc. zu kommen.
Und dann wahrscheinlich auch mehr Zeit zu haben, so ein bisschen auszunehmen.
Genau, dann am Ende des Tages halt mehr Zeit zu haben. Ne? Also es kostet natürlich dann kurzfristig mehr Zeit, sowas aufzubauen, aber wenn man sich dann halt mal über 3 Monate in die Zukunft hochrechnet, irgendwann rechnet sich das dann halt und dann hat man wieder mehr Zeit, ja.
Absolut, absolut. Jetzt ist ja von, wenn wir jetzt mal so schauen, 2020 angefangen, im Februar schon 100 Kunden. Bis heute 2024 ist das ja wirklich eine phänomenale Reise. Was würdest du denn sagen, was war so der schwerste Moment für dich oder wo hattest du mal Probleme, was nicht so funktioniert hat, wie du es dir vorgestellt hast?
Also es sind, also ich meine, gut, man überlegt sich irgendwie gewisse Marketing-Sachen vielleicht, die nicht so gut funktionieren. Wir hatten ganz am Anfang, also irgendwie im 6. Monat, also Mitte 2020, haben wir uns überlegt, das Ganze international zu machen. Mit so einem befreundeten YouTuber, der quasi einen englischsprachigen YouTube-Kanal hatte für so Consulting und so weiter. Und haben da super viel Zeit und Mühe rein investiert und es hat vorne und hinten nicht funktioniert. Ja, sind vor allem so, sag ich mal, so strategische Sachen, die man sich irgendwie so vorstellt, wo man sagt, hey, das müsste doch funktionieren, die da einfach nicht funktionieren. Aber ich glaube, das gehört dazu. Ich glaube, wir haben schon vor allem viel zu früh Sachen dann irgendwie dazunehmen wollen, bevor das, was wir halt hauptsächlich gemacht haben, sehr gut aufgestellt war, zum Beispiel da mit dem Internationalisieren. So, wir hatten für so viele Sachen intern noch gar keine guten Prozesse und haben dann gedacht, wir internationalisieren das jetzt noch oder so, war ja komplett unnötig. So, aber gut, auf der anderen Seite hätte es auch sein können, international hätten wir 10-mal mehr Umsatz gemacht, dann wäre es richtig gewesen, ne? Im Nachgang ist man dann immer schlauer. Und das war schon bei einigen Sachen so, dass man halt dann im Nachgang ist es recht offensichtlich, dass ein Fehler war, aber in dem Moment, wo man halt die Entscheidung trifft, ist es dann halt häufig nicht ganz so klar irgendwie.
Also im Nachgang ist es immer klar, warum das so gewesen ist.
Ja.
In der Situation denkt man dann, Mensch, das ist eine richtig gute Idee, da hat jeder drauf gewartet und dann bis jetzt trotzdem immer, was man gedacht hat. Ja. Kannst du so sagen, was sich so bei dir oder was sich an deinem Leben verändert hat, seitdem du jetzt Unternehmer bist oder seitdem du jetzt auch da diese Beratung führst?
Also gar nicht so viel, um ehrlich zu sein. Also das Ding war, weil ich halt, also ich meine, ich hatte zwar Praktika in meinem Studium gemacht, aber ich war jetzt nie in einem, also ich habe ja direkt nach dem Studium gegründet. So, und mein Studium war jetzt halt, also ich hatte halt in meinem ersten Jahr vom Studium habe ich mich voll ins Zeug gelegt, um Supernoten zu schreiben und um Praktika zu bekommen und um Stipendien zu bekommen. Und dann, wo die ersten 3 Semester durch waren, habe ich eigentlich die ganze Zeit nebenbei halt angefangen, den Bewerbungskurs zu erstellen, YouTube zu machen, habe mich dann mit E-Mail-Marketing beschäftigt, mit Online-Marketing, Webinaren, Ads und. Und dann habe ich angefangen, One-on-One-Clients aufzunehmen für Bewerbungstrainings, für Notenunterstützung und. Also ich kenne es gar nicht anders seit dem Abitur, um ehrlich zu sein. So, also eigentlich war halt die ganze, also ich hatte jetzt nie irgendwie so ein ganz freies Wochenende, wo ich nichts zu tun habe oder so, sondern es ist jetzt eigentlich seit irgendwie so 7, 8 Jahren ist das jetzt eigentlich so ein, ich will mal sagen, recht ähnliches Mindset, recht ähnlicher Lifestyle. Natürlich kann man sich jetzt irgendwie hier und da mal ein bisschen mehr Sachen leisten als Student, aber das finde ich ist jetzt nicht so. Also es ist jetzt auch nicht so von heute auf morgen irgendwie gekommen, sodass ich irgendwie da jetzt irgendwie sage, okay, ich habe da jetzt wirklich so einen mega krassen Unterschied wahrgenommen, was natürlich, also das ist jetzt inzwischen nicht mehr so stark, aber ich hatte mal so eine Phase, da habe ich dann auch auf TikTok und so weiter so ganz gezielt auch so sehr reichweitenstarke Formate gemacht, wo ich irgendwelche Ralf-Lauren-Witze gemacht habe oder sonst was. Da hatte ich dann teilweise TikToks irgendwie dann hochgeladen, die haben dann 1 Million Aufrufe oder so bekommen. In dieser Zeit, aber das habe ich jetzt so seit einem Jahr machen wir das gar nicht mehr, was irgendwie hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt und dann waren eher die negativen Folgen waren dann größer als die positiven Folgen. So in dieser Zeit wurde ich dann schon sehr häufig auch erkannt und angesprochen. So, ne, das würde ich mal sagen, hat man dann so im Alltag gemerkt, dass man halt irgendwo unterwegs war und Leute haben mit einem Bild gemacht oder wirklich voll zufällig wird man dann angesprochen am Flughafen, im Restaurant oder wo auch immer. Aber das ist jetzt auch nicht mehr so krass. Also ich würde sagen, so special fühlt es auch nicht an. Plus die meisten meiner Freunde irgendwie, mit denen ich so hier in Frankfurt Sachen mache, die arbeiten halt auch alle bei irgendwelchen Investmentbanken oder so. Das heißt, sie sind mindestens genauso viele am Arbeiten wie ich oder eher noch mehr. So, von dem her ist es jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie sage, okay, alle meine Freunde machen um 17 Uhr Feierabend und was weiß ich, und ich bin irgendwie mehr am Arbeiten, sondern es ist fast eher andersrum. von dem her so besonders finde ich, fühlt sich das gar nicht mal an.
Okay. Du hast gerade gesagt, die Ralf-Lauren-Videos haben die eher negative Dinge eingebracht. Inwiefern war es negativ? Weil das war doch, also das war doch, also ich habe auch mal so ein Video gesehen, das war doch eindeutig, dass es schwarz war, oder? Also.
Ja, genau, du bist halt ein netter, smarter Mensch mit ein bisschen Sinn für Humor, aber so sind leider nicht alle Leute. So, ne? Das heißt, viele Leute, oder also ich würde mal sagen, prozentual, nicht der Großteil, aber absolut, halt trotzdem viele Leute haben das einfach nicht verstanden, haben so gedacht, oh, was ist das für ein arroganter, b-b-b-b-b-b. Und wenn dann halt so ein Ding 1 Million Aufrufe bekommt oder 2 Millionen Aufrufe, und nur 5% der Leute das halt nicht checken, sind es halt trotzdem absolut sehr viele Leute, die das gar nicht
Ja,
cool
gut, das
finden.
stimmt.
So, ne? Und das haben wir schon ein bisschen unterschätzt. Und da gab es dann halt schon einige Leute, die mich halt wirklich gar nicht cool fanden und das gar nicht toll fanden. Und ich meine, das ist dann halt im Internet etc. häufig so, dass du halt das, also ich habe auch viele Nachrichten von Leuten bekommen, die sagen, hey, voll cool und so weiter. Aber es melden sich dann halt schon auch tendenziell eher die Leute, die dich halt nicht so toll finden. Oder die, ne, und dann ja, und dann hast du halt das Problem, dann die Leute aus dem Coaching irgendwie. Also das größte Problem war, dass die, also zum einen gab es halt Leute, die den Humor einfach nicht verstanden haben. So, das war das eine Problem. Das zweite Problem war, dass es dann vielleicht Leute wie dich gab, etc., die jetzt halt eigentlich nicht so wirklich meine Zielgruppe sind. Die zwar vielleicht auch den Humor auch verstehen, die das cool finden und so, lustig finden, aber die halt nicht so meine Zielgruppe sind und deshalb eben nur die Reichweiten viralen Videos mitbekommen haben. So, und also Leute wie du, und das ist halt auch eine sehr relevante Zielgruppe für uns, obwohl die eigentlich, das sind keine Kunden, aber sie sind halt irgendwo so ein bisschen in unserer Bubble trotzdem unterwegs. Also sage ich mal, Leute, die jetzt seit 3 Jahren im Investmentbanking arbeiten oder so. Oder Recruiter von irgendwelchen Unternehmen. So, das sind nicht unsere Kunden. Das kann ich nachvollziehen, dass die sich nicht jedes Video von mir anschauen, aber die haben dann halt diese viralen Sachen mitbekommen. Und bei denen ist dann halt logischerweise, weil sie nur das gesehen haben, oder sag ich mal, 90% haben die halt solche Videos gesehen, obwohl es de facto nicht mal 10% meiner Videos solche Videos waren, nicht mal 5% wahrscheinlich. Aber die dachten halt, 90% der Videos, die ja da veröffentlicht sind, so, weil das sind die Videos, die ich sehe. Die haben dann halt gedacht, der David Döble und Pumpkin, die machen halt nur so, das ist so Satire-Content. Das ist so ein Comedian-TikToker, haben die dann halt so gedacht. So, ne? Und dann hast du halt das Problem so, wenn dann halt jemand dann irgendwie sagt, ja, ich bin hier bei David Döbel in dem Coaching, das ist mega cool, dann sagen die, hä? Bei diesem Comedy-Typ so, hä? Jetzt zeig dir die Videos, die Ralf-Lauren-Hemden dir kaufst oder was? Die haben es halt nicht gecheckt, was wir wirklich machen so. Und das war dann halt, also das war eigentlich fast eher nochmal das größere Problem, weil das mit irgendjemand, der jetzt gar nicht in unserer Bubble ist, so, da irgendwie mal einen doofen Insta-DM oder so schreibt, so, das kann ich blockieren und gut ist. Aber das Problem waren halt vor allem die Leute, die zu denen zumindest unsere Kunden Kontakt haben, ne, weil es zum Beispiel andere Leute an ihrer Uni sind, die jetzt nicht Investmentbanker werden wollen, aber die halt trotzdem so ein paar Sachen von mir mitbekommen. Ne? Wenn jetzt irgendwie in so einem BWL-Jahrgang, da kennt mich da, sage ich mal, 90% der Leute kennen mich, 5% der Leute sind wirklich ambitioniert, weil die meisten sind ja auch nicht ambitioniert. Für die meisten ist das, was ich erzähle, ja gar nicht relevant. So, die sollen da chillen in ihrem Studium, die sollen da irgendwie durchkommen, dann kriegen sie einen noch ganz normalen BWLer-Job, fein. So, jeder soll so sein Leben leben, wie er oder sie will. Aber die kannten mich halt alle. So, aber die kannten dann halt größtenteils halt nur diese leichte ironischen Videos und so weiter. Und dann, wenn dann, und da hast du halt die 5%, die ambitioniert sind, die werden dann meine Kunden. Aber die trauen sich dann halt nicht an die Uni zu sagen, ja, ich bin hier bei Pumpkin, bei der Döbel, weil sonst sagen die ganzen anderen so, hey, bist du blöd? Hey, der macht ja nur so Comedy-Sachen, was ist mit dir? Ne? Das halt so, das war das Problem. So, und jetzt machen wir nur noch so, oder, also manchmal kitzelt es mir auch unter den Fingern, mal wieder sowas zu machen, aber ja, also vielleicht werde ich auch hier und da mal wieder so ein bisschen was machen. Also ich glaube, das haben wir jetzt auch ein bisschen zu sehr auf die Bremse getreten. Aber muss halt, also wir haben es auf jeden Fall übertrieben und haben halt unterschätzt, oder ich habe halt diesen Effekt auch nicht so wirklich vorhergesehen, was es halt macht, wenn halt viele Leute nur dieses virale Zeug sehen. Ne, weil du wurdest dann, ich wurde dann angesprochen und so. Also wirklich, also 90% der Leute, die dann mit mir Bilder gemacht haben, so, die haben halt offensichtlich nicht gewusst, was ich wirklich mache. Ne, nur, oh, ich bin noch möglich, oh, Ralf Lauren und so weiter. Und das war zwar lustig, aber es hat halt, also wir haben damit halt kein Geld verdient. Und ich meine, ich wäre am Ende des Tages das Unternehmen besser machen und die Dienstleistung besser machen, mehr Leuten helfen und jetzt nicht als Comedy-Typ auf TikTok bekannt sein.
Ja, richtig, ja. Ja, das ist ja generell, also lustigerweise, ich hatte vor einer Woche oder zwei Wochen auf LinkedIn einen Beitrag zu Kleidung auch gemacht und das hat auch zu sehr vielen viralen, also war auch ein richtig viraler Post, da haben auch, glaube ich, 300 Kommentare zugeschrieben, weil halt sich auch super viele Leute dadurch automatisch angegriffen fühlen. Das ist halt bei Kleidung, ist halt oft für viele so ein Triggerpunkt.
Ja, total.
Ja. Was sind denn so drei Dinge, die du so als Learning mitgeben würdest? Können auch gerne Führungslearnings sein, weil du hast ja auch Mitarbeiter. Aber was sind denn so generell so drei Learnings, die du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kannst, wo du sagen würdest, boah, das würdest du, darum würdest du heute auf jeden Fall denken?
Gut, also sag mal, wenn jetzt, also ich würde mal aus dieser Perspektive jetzt nicht unbedingt Tipps geben, dass ich so die mega krasse Führungskraft bin, sondern vielleicht, dass ich jemand bin, der weiß, wie die Leute ticken, die aktuell noch geführt werden.
So. Ja.
Also ich meine, die meine Zielgruppe, die Leute, mit denen ich in Kontakt bin, sind eigentlich Leute, die jedes Unternehmen haben wollen. Ne? Das sind Leistungsträger, das sind,
ja.
Ich habe zum Beispiel einen Kumpel gehabt, der hat jetzt der hat bei BMW gearbeitet und hat da jetzt vor kurzem gekündigt. Der ist da jetzt irgendwie vor ein paar Monaten eingestiegen und hat jetzt gekündigt, weil er sagt, ey, ich will hier richtig was leisten und in meiner Abteilung so. Da macht jeder nur das absolute Minimum, jeder duckt sich vor Verantwortung. Ich kann aber auch nicht wirklich Verantwortung übernehmen und es macht einfach keinen Spaß.
Ja.
So, ne? Also, das sind, also quasi das, das heißt, ich, meine Zielgruppe, oder ich kenne, oder ich weiß halt, was in den Köpfen der Leuten abgeht, die halt wirklich Leistung übernehmen wollen.
Ja.
Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig als Führungskraft, dass du Leuten, wenn du erkennst, okay, die sind leistungsorientiert, die wollen was auf die Beine stellen, die wollen irgendwie vorankommen, dass du denen halt klare Perspektiven aufzeigst, dass du ihnen genau sagst, hey, das und das muss erreicht werden, hier und hier will ich dich hinentwickeln und dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Also ich glaube, den Leuten ist es gar nicht mal so wichtig, dass sie irgendwie immer die allergeilste Aufgabe bekommen oder dass sie irgendwie die allercoolsten, die allertollsten Arbeitszeiten haben oder jeden Tag super Wertschätzung bekommen oder sonst was, sondern dass man mit ihnen sehr klar spricht und das versuche auch ich irgendwie so zu machen, dass man sehr klar spricht, hey, das und das das ist irgendwie das, wo ich dich hinentwickeln möchte, das und das muss bis dahin passieren. Wenn ich dich dabei unterstützen kann, gib mir Bescheid, beziehungsweise ich werde versuchen, dich so und so dabei zu unterstützen. Und wenn du in diese Verantwortung hineinwächst, dann wirst du den und den Vorteil davon haben und dann können wir uns als nächstes das und das anschauen. Und das ist natürlich eine Sache, das sollte man sich dann als Führungskraft sehr gründlich überlegen, dass man da jetzt auch keine leeren Versprechungen gibt, weil wenn man jemandem sagt, okay, du legst dich ins Zeug, du erreichst das und das und dann machen wir das und das und dann am Ende musst du ihn enttäuschen und sagst, ja, sorry, wird doch nichts, dann geht der natürlich weg. Aber ich glaube, wenn man das sich sehr gut überlegt, und das ist ja zum Beispiel so eine Sache, das ist halt bei den Investmentbanken, bei den Unternehmensberatungen so klipp und klar. So, ne, da gibt es ganz klare Hierarchien, da weißt du genau mehr oder weniger, was zu tun ist. Es gibt dann, du wirst genau bewertet im Vergleich zu deinen Peers. Daraus basierend besetze ich dann deinen Bonus, deine nächste Beförderung und. Da ist so recht klar so. Ne? Das finde ich recht, machen, glaube ich, diese Firmen. Und ich meine, so, also die Top-Banken, Top-Beratung, die haben halt nur so sehr leistungshungrige, ambitionierte Leute. Und die wissen halt genau, was zu tun ist, um auf das nächste Level zu kommen. So, wenn du das nicht machst, dann fliegst du halt raus. So. Mhm. Und ich glaube, von diesem Mindset, also sollte jetzt, glaube ich, nicht jedes Unternehmen so geführt werden und auch bei uns, ich erwarte jetzt nicht von jedem Mitarbeiter, dass er sich Monat für Monat super weiterentwickelt, sondern es gibt auch einfach bei uns Positionen so, natürlich mit, die kann man besser machen, aber da gibt es dann jetzt auch nicht immer den Riesenkarriereschritt. Das gibt es natürlich jetzt nicht in jedem Unternehmen. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, da kann man schon echt viel, viel machen.
Glaube ich auch.
Um dann halt auch irgendwie die Eigenmotivation der Mitarbeiter zu erhöhen, um auch irgendwie das eigene Mitdenken vielleicht zu erhöhen und um halt auch dafür zu sorgen, dass halt die Mitarbeiter dann auch verstehen, warum das, was sie gerade machen, halt auf dem Weg dorthin einfach wichtig ist. Ja. Weil ich glaube, was halt so eine Sache, was versuche ich auch immer irgendwie zu vermitteln, ist halt, warum man halt gewisse Aufgaben machen muss. Und halt nicht einfach sagt, mach die Aufgabe, sondern halt im Idealfall, dass halt die Mitarbeiter sich da selber so ein bisschen herleiten, warum es von Vorteil ist, die und die Checkliste zum Beispiel auszufüllen. So, ne? Das ist, wenn du einfach nur sagst, wenn du das gemacht hast, mach hier einen Check, so nervig. Aber wenn du halt sagst, guck mal, wenn das nicht passiert, oder was würde passieren, wenn wir den Überblick verlieren, bla bla bla, ne? Wenn man so ein bisschen herleitet, damit die es halt, damit es einleuchtend ist, warum sie das machen. Das ist halt, glaube ich, so auch so ein zweiter recht wichtiger Punkt. Aber ich würde jetzt, also ich glaube, meine Stärke ist jetzt nicht unbedingt, dass ich Führungskräften genau sagen kann, was Sache ist, sondern ich glaube, ich habe eher ein bisschen in anderen Bereichen Expertise.
Ja, das finde ich ja gerade gut, weil ich glaube, gerade dieser andere Blick auch immer, also ist ja für Führungskräfte auch super wichtig, weil gerade, also jedes Team hat eigentlich immer Leistungsträger und ich erlebe es dann super oft auch von Führungskräften, dass wenn ich halt merke, jetzt der David ist zum Beispiel ein richtig guter, dann gebe ich dem halt die einfach immer die Aufgaben, weil ich weiß ja, das funktioniert. Und
Genau, ja.
ist aber, dass du dann vielleicht selber sagst, boah, ich kriege hier die ganze Zeit die Aufgaben, was ist mal mit dem Helge oder mit dem Klaus oder mit dem Stefan, der kann auch mal was machen. Und dann ist halt diese Eigenmotivation, die kann dann halt sehr, sehr schnell auch ins andere Richtung schwappen, dass jemand dann sagt hier irgendwie, ich werde hier irgendwie nur falsch gesehen oder beziehungsweise ich bin hier falsch positioniert und gehe dann.
Ja.
Find ich super wichtig, die Perspektive, also vielen Dank dafür. Cool. Jetzt hast du ja schon gesagt, du bist bei YouTube, du bist, hast ein Buch, Instagram. Welche Internetseite soll ich denn hier in die Shownotes, legen? Wo können dich Interessierte am besten erreichen?
Ja, also ich sag mal, es gibt eine David Döbele-Seite, aber ich glaube, da gibt es kein Bewerbungsformular oder so. Das habe ich einfach nur gemacht aus SEO-Gründen.
Ja.
Am besten pumpkincareers.com und gerne noch mein LinkedIn-Profil.
Cool. Dann mache ich
Aber
das
ich
gleich.
glaube, ansonsten, wenn man eine Suchfunktion von irgendeinem sozialen Medium bedienen kann, dann kann man mich auch so finden.
Sehr gut. Dann mache ich das genauso. Dann, ja, schön, dass du da warst, David. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke für deine Perspektive, für deinen Einblick in deine unternehmerische Reise. Und ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, lasst gerne ein Abo für den Podcast hier. Wir freuen uns über jede Bewertung und natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an jemanden, den ihr kennt, für den das auch interessant sein sollte. Und jetzt noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.
Vielen Dank, Helge. Ciao.